Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Die Deutschen haben jahrelang an einem Freihandelsabkommen der EU mit Kanada herumgemäkelt. Es gibt es deshalb bis heute nicht. Bald könnte sich das ändern. Was sich jetzt schon ändert, ist, dass Deutschland mit Kanada vereinbart, dass es an Rohstoffe und an Energie rankommt. Teuer wird das für uns alle so oder so, die Preise in Deutschland steigen. Und das könnte bedeuten, damit rechnen jetzt viele, dass deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen entweder nichts mehr sparen kann oder ans Ersparte ran muss. Und das gilt nur für die, die überhaupt Rücklagen haben. Dazu gleich mehr. Wir beginnen dort, wo sich die befinden, die noch was zum Investieren haben, an der Börse in Frankfurt. Sami Ibrahim. Der DAX, der Deutsche Aktienindex, der ist ja etwas schwächer ins Wochenende gegangen und heute gleich auch wieder schwächer gestartet. Und wo er schon mal dabei ist, dann bleibt er auch gleich dabei. Warum eigentlich?
Ja, weil die Rezessionsängste zurück sind und sich im Moment festsetzen. Die Sorge vor teurer Energie kommt dazu. Gazprom spielt ja am Aktienmarkt wieder mal eine Rolle. Schon wieder Wartung bei Nord Stream 1. Angeblich wieder, also Pause. Wieder warten, ob danach dann tatsächlich noch geliefert wird. Also neue Unsicherheiten. Das mag man hier ja nicht. Dazu sind die Strompreise heute nochmal auf ein Allzeithoch gestiegen. Auch das treibt die Sorge vor einer Rezession natürlich an. Die Energie ist eben der Kostentreiber für alle. Der DAX deshalb aktuell knapp 2% im Minus, aktueller Stand also 13.280 Punkte, das sind 265 Punkte weniger als am Freitag. Es ist noch kein Absturz, wie einige schon prophezeien, aber inzwischen eine ordentliche Korrektur.
Und dann kam noch die Meldung dazu, dass die deutschen Unternehmen deutlich weniger in die Länder außerhalb der EU exportieren. Spielt das da auch mit rein?
Ja klar, zuletzt trotz allem immer gestiegen, jetzt ein unerwartet starker Rückgang bei den Geschäften der deutschen Exportwirtschaft mit Unternehmen und Vertragspartnern außerhalb der Europäischen Union. Warum, wieso, weshalb, das wollen wir klären mit David Kohl in diesem Fall, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär, kennt sich also aus. Frage, haben wir da jetzt Grund zur Sorge, wenn diese Exportzahlen so zurückgehen?
Ja, wir müssen das erstmal einordnen. Der Rückgang ist jetzt zum Vormonat berichtet worden. Zum Vorjahresvergleich sind die Exporte ja immer noch drastisch höher. Also das ist ein Rücksetzer, der natürlich viel damit zu tun hat, dass es Gegenwind gibt. Es gibt einmal den Gegenwind, dass die Preise teurer werden. Das dämpft die Nachfrage. Wir sehen das auch aus vielen Exportregionen außerhalb der EU, dass dort die Nachfrage gedämpft wird. Und dann haben wir natürlich einen riesen Exportmarkt China. Und dort haben wir allein wegen der Corona-Pandemie und diesen ständigen Lockdowns natürlich auch nochmal Rücksetzer gehabt. Das betrifft auch den Monat Juli.
Die Bundesbank hat sich ja auch schon kritisch geäußert, hat aber eben auch betont, dass die Industrie und auch der deutsche Außenhandel sich den Schwierigkeiten, ja, wie hat man es da formuliert, mit einigem Trotz entgegengestellt hat. Kann das in Zukunft so bleiben? Stichwort Gaspreise, die ja auch immer weiter steigen.
Ja, wichtig ist, dass man hier ein bisschen auseinander dividiert, welche Vergleiche hier gezogen werden. Vorjahresvergleich, Vorquartalsvergleich. Die Bundesbank bezieht sich ja eben auf das zweite Quartal, also noch ein bisschen weiter zurückblickend. Da muss man sagen, ja, der Außenhandel war da noch sehr robust, insbesondere im Vorjahresvergleich. Die monatlichen Schwankungen, die sind eine andere Geschichte und die sind größer geworden. Wenn wir nach vorne schauen, ist es vollkommen richtig, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, so wie wir sie nach Corona gesehen haben, die wird sich abflachen. Die muss sich auch abflachen. Wir haben diese Lieferengpässe, wir haben höhere Preise. Das heißt, als Wachstumstreiber wird es eben nicht mehr den großen Beitrag liefern, so wie wir es im ersten Halbjahr gesehen haben.
Jetzt gab es früher mal ein schönes Argument für den europäischen oder eben auch den deutschen Export, nämlich ein schwacher Euro. Der ist im Augenblick auf dem Weg wieder mal zur Parität. Aktueller Stand jetzt 1,0002 $, also demnächst geschafft. Warum hilft uns aktuell dieser schwache Euro nicht?
Er wird schon ein bisschen helfen bei den Exporten, das eben günstiger zu machen. Das Problem aber heute ist, dass der größte ökonomische Gegenwind, der kommt aus der Importseite. Das heißt, die Güter werden teurer, die werden rarer, man hat hier einen Wettbewerb drumherum. Und wenn man importierte Güter eben heranzieht für seine Produktion und hat auch noch eine schwache Währung, dann werden diese Güter eben noch teurer durch eine schwache Währung. Das heißt, eine schwache Währung, die Balance dazwischen, die ist derzeit eher zum Nachteil jeden Landes, insbesondere eines Landes, was eben keine Rohstoffe hat. Das leidet dann unter einer schwachen Währung und da ist eben die Balance, die neigt sich eben gerade zum Nachteil des Landes und deswegen hilft der schwache Währung nicht bei der gesamtwirtschaftlichen Aktivität und dem Ausblick.
wo wir gerade beim Euro sind. Es ist ja deshalb so schwach, weil der US-Dollar so stark ist angesichts der Zinspolitik der USA. Jetzt warnt die Weltbank schon davor, dass wir auf eine Schuldenkrise, auf eine weltweite zusteuern. Gerade ärmere Länder, die ja ihre Schulden im US-Dollar gemacht haben, haben große Schwierigkeiten beim Bedienen dieser Schulden. Wie groß ist diese Gefahr?
Also richtig ist, dass ein starker Dollar erstmal die gesamtwirtschaftliche Liquidität von US-Dollar verkürzt, verkleinert und damit natürlich diejenigen unter Druck bringt, die sich in Dollar verschuldet haben. Wir haben bei vielen Schwellenländern gesehen, dass man schon sehr früh, und zwar vor der amerikanischen Notenbank, die Zinsen erhöht hat. Das hilft bei der Währung. Ja, das hilft unglaublich, dass man eben nicht so eine schwache Währung hat, wie man vielleicht ansonsten hätte bei diesen Risiken der Schuldenkrise. Aus dem Grund würden wir sagen, da hält sich das die Balance. Es gibt sicherlich sehr schwache Länder, gerade im kleineren Bereich, die hier mehr betroffen sind von einer Schuldenkrise. Aber insgesamt eine groß angelegte Schuldenkrise glauben wir nicht, weil viele Länder, insbesondere große Schwellenländer wie Brasilien, wie Russland, eben weiterhin noch Devisenreserven angehäuft haben, insbesondere auch die asiatischen Schwellenländer, und aufgrund dessen halt abgeschirmt sind, auch von einem stärkeren US-Dollar.
Sie haben es gerade schon angedeutet, USA, China besonders stark. Ganz kurze Nachfrage nochmal USA, weil es da so brummt. Von China hören wir immer dauernd, dass es da ständige Lockdowns gibt. Wie kann das sein, dass wir da so viele hin exportieren?
Das ist eben die gewachsene Beziehung. Die Europa hat ja sehr lange, sind die Exportmärkte nach China gewachsen, die Handelsverflechtungen sehr stark gewachsen. USA ist ein traditioneller Partner, der natürlich immer wieder auch durch seine sehr starke Nachfrage von sich reden macht. Die Sparquoten sind geringer dort und aufgrund dessen ein großer Exportmarkt.
Sagt David Kult, Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär. Herzlichen Dank.
Ja, und unterm Strich nochmal weniger Exporte im Moment ins Nicht-EU-Ausland. Und die tragen natürlich zum Blues im DAX bei. Aber im DAX gibt es einen deutlichen Ausreißer nach oben. Das ist Fresenius. Warum ist die Aktie so begehrt?
Ja, weil es da einen schon sehr lange angemahnten Wechsel im Vorstand gibt. Stefan Sturm geht. Der Chef von Fresenius, Michael Senn, kommt. Der leitet aktuell noch die Tochter Kabi. Die Aktie legt 4,5% rund zu. Sturm war nach einigen Gewinnwarnungen zuletzt nicht mehr ganz so beliebt. Die finanziellen Turbulenzen des Konzerns, sie sind Anlegern in letzter Zeit zu viel geworden. Und da gab es reichlich Kritik an seinem Festhalten.
Tiere und Kinder, das wissen wir, die funktionieren in den Medien immer ganz gut. Das hat sich jetzt wohl auch der Telekom-Chef gesagt und der hat der Augsburger Allgemeinen erzählt, dass einer seiner beiden Dackel nachts immer ausbüchst, weil er verliebt ist und dass er den dann suchen muss. Ich vermute aber, das ist nicht der Grund, warum die Telekom-Aktie steigt, oder?
Ja, also obwohl natürlich ein liebestoller Dackel, wenn das der einzige Grund für einen Konzernchef ist, dass er eben nicht mehr gut schläft, dann ist das für Aktionäre natürlich auch eine gute Nachricht. Aber nein, Telekom-Chef Höttges will den Konzern auch zum wertvollsten im DAX machen. Bisher ist das SAP. Er möchte ihn also neu strukturieren, die Strukturen noch einmal anziehen und die Produktivität da verbessern. Das kommt hier natürlich relativ gut an. Gewinn im DAX Aktie momentan nicht mehr, aber eben auch kein Verlust. Also das ist im aktuellen Marktumfeld nicht schlecht.
Und dann gucken wir kurz noch auf die Umlaufrendite und aufs Gold.
Umlaufrendite bei 1,12%. Der Goldpreis etwas gesunken auf 1736 US-Dollar.
Danke, Samir Ibrahim nach Frankfurt. Neufundländer und Labradore sind hübsche Hunderassen, die ursprünglich aus Kanada stammen. Aus Newfoundland and Labrador nämlich. Das ist eine Provinz an der kanadischen Ostküste, die wir besser alle mal mit dem Finger auf der Karte suchen sollten. Denn von dort soll demnächst nicht nur verflüssigtes Gas kommen, sondern auch grüner Wasserstoff. Noch steht zwar in Kanada an dem Fleck, der uns energetisch aus der Patsche helfen soll, kein einziges Windrad, aber Kanzler Olaf Scholz wird wohl heute oder morgen besiegeln, dass er von dort viel grünen Wasserstoff kaufen will. Antje Passenheim berichtet.
Noch ist der Zukunftsmusik der Sound der Windturbinen auf Neufundland. Wenn sie sich erstmal zwischen bewaldeten Hügeln und Küste drehen, dann sollen sie mehr als lediglich Strom erzeugen. Der Windpark, den die kanadische Firma World Energy GH2 auf der Insel plant, soll für die CO2-freie Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden. In einer Anlage, die in der Hafenstadt Stephenville entsteht. Les Jacobs, Vizepräsident der Abteilung Forschung und Innovation an der Ontario Tech University, applaudiert.
The net benefits of green hydrogen have sort of taken
Die puren Vorteile von grünem Wasserstoff stehen im Vordergrund. Die kanadische Regierung will Schwergewicht auf diesem Sektor werden und auch auf dem Reiseplan von Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck hat Wasserstoff, das Flüssiggas, gerade von der Agenda verdrängt. Green Hydrogen, komplett klimaneutraler Wasserstoff, soll demnächst in großen Mengen vom Tiefseehafen in Stephenville auf den Weg nach Deutschland gehen. So zumindest die Pläne für das angepeilte Wasserstoffabkommen am Dienstag, sagt Experte Jacobs. Das ist eine sehr kreative Nutzung von Windenergie. Neufundland ist so klein, dass der Energieverbrauch der rund 1 Million Menschen hier nicht groß ist. Die großartige Idee, die Produktion von Windenergie mit Wasserstoff zu verbinden und Energie aus Neufundland zu exportieren, ist sehr attraktiv. Die Bedingungen seien ideal. Zum einen gibt es in der Region stabile Windströme. Zum anderen kann die Wasserversorgung einer ehemaligen Papierfabrik für die Hochleistungsproduktion genutzt werden. Noch dazu verspricht der Konzern der Insel hunderte Jobs durch die neue Industrie. In einer ersten Phase will die Firma dafür 164 Onshore-Windkraftanlagen in der Region errichten. Doch in der Bevölkerung gibt es Gegenwind, etwa von Naturschützer Paul Weilsoll, Präsident der International Appalachian Trail Association. Prinzipiell haben wir gar nichts gegen Windturbinen und Windkraft. Trotzdem haben wir ein Problem mit dem Standort. Das hier ist eine spektakuläre Gegend und nördlich liegt ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und die Gegend, um die es geht, liegt mittendrin. Wir wollen sie schützen. Gerade haben sich die Naturschützer bei der UNESCO um den Status eines globalen Geoparks beworben. Es geht dabei um die bewaldeten Lewis-Hügel, wo die ersten Windturbinen stehen sollen. Neufundland habe 108.000 Quadratkilometer, auf denen diese Windturbinen aufgestellt werden könnten. Es müsse doch nicht die besten Stücke Land dafür hergeben, damit andere den Profit machten. Wir verstehen die Lage, in der Deutschland sich befindet. Deutschland muss unabhängig von russischem Öl werden. Wir wollen helfen, aber nicht auf unsere Kosten. Andere Bedenken äußert Bruno Pollet, Präsident des Internationalen Verbands für Wasserstoffenergie und Professor an der Universität von Quebec. Das Abkommen zwischen Kanada und Deutschland sei ein guter Schritt, doch er müsse realistisch betrachtet werden. Kanada braucht zunächst die Infrastruktur, um große Mengen an grünem Wasserstoff zu erzeugen, nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch, um es auch noch zu exportieren. Und dann auch noch über so eine große Entfernung nach Deutschland. Es gibt dafür weder Lagerterminals noch eine Idee, wie der Transport in großem Stil aussehen könnte. Kanada plant gerade den Bau von 30 Wasserstoffhubs im ganzen Land. Für die Anlage in Stephenville ist noch nicht einmal die Studie zur Umweltverträglichkeit durch. Bis der erste Wasserstoff von dort nach Deutschland verschifft werden kann, kann es noch Jahre dauern, sagen Experten.
Ja, aber was wir schon wissen, heizen wird teuer in diesem Winter, Strom auch Autofahren und Einkaufen. Manche werden das wegstecken können, andere nicht. Die geraten an ihre finanziellen Grenzen. Wie viele das sein können, das ist das eigentlich Erschreckende an einer Zahl, die jetzt der Präsident der Sparkassen in den Mund genommen hat. Er vermutet, dass bald 60% der deutschen Haushalte alles, was sie verdienen, für die reine Lebenshaltung brauchen werden und nichts, aber auch gar nichts mehr sparen können, wenn das Einkommen denn überhaupt reicht. Das wären viermal so viele wie noch vor einem Jahr. Mischa Erhardt ordnet das ein.
Offensichtlich betreffen Geldsorgen immer mehr Haushalte. Und das bedeutet potenziellen gesellschaftlichen Sprengstoff.
Das zeigt eine dramatische soziale Spaltung und soziales Problem für viele Menschen,
sagt der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher.
Das Problem ist ja nicht nur, dass die Mehrheit der Deutschen in dieser Situation im Augenblick nichts mehr sparen kann, sondern das noch größere Problem in Deutschland ist, dass 40% praktisch gar keine Ersparnisse haben. Heißt, viele Menschen haben die Situation im Augenblick, dass die Energiepreise durch die Decke schießen, die Nahrungsmittelpreise teurer werden und haben keinen Weg, sich gegen diese Inflation zu schützen.
Auch der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski, schätzt die Lage für viele Menschen und Haushalte als äußerst schwierig ein.
Die Lage ist auch allgemein für Verbraucher und Verbraucherinnen dramatisch, die aufgrund der gestiegenen Preise und der noch bevorstehenden hohen Energierechnung, die ja jetzt erst im Winter kommen werden, sehen werden, dass es etliche gibt, die am Ende des Monats einfach zu wenig Geld haben, die nicht rund kommen werden mit ihrem Einkommen.
Entspannung ist nicht in Sicht. Denn ab Oktober plant die Bundesregierung eine Gasumlage, die die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher in die Höhe treiben wird. Zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dass die Bundesregierung im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% senken wolle, um die steigenden Kosten abzudämpfen. Allerdings kritisieren Sozialverbände, dass damit auch Haushalte mit hohem Einkommen entlastet würden. Wirtschaftsverbände wenden überdies ein, dass Unternehmen von dieser Senkung der Mehrwertsteuer nicht profitieren können. Jedenfalls dürfte die Inflation laut Prognosen von Ökonomen und der Deutschen Bundesbank im Herbst weiter steigen. Und das schließlich dürfte auch zu höheren Lohnforderungen in Tarifverhandlungen führen.
Die Bundesbank geht selber davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine durchschnittliche Inflationsrate von mehr als 4% haben werden. Aber das heißt dann logisch, das ist ein Kaufkraftverlust. Und den Kaufkraftverlust kann ich halt nur versuchen, teilweise wieder auszugleichen mit höheren Löhnen.
In dem heute von der Bundesbank veröffentlichten Monatsbericht geht das Institut davon aus, dass die Inflationsrate im Herbst auf neue Rekorde klettern wird. Das wiederum führe zu mehr Druck in Tarifauseinandersetzungen.
Ist das nun eine Lohnpreisspirale? Ich denke nicht. Ich denke, dass es erstmal nur die ganz natürliche und auch logische Reaktion ist von Arbeitnehmern, von Gewerkschaften in einem gut laufenden Arbeitsmarkt, einem Arbeitsmarkt mit Fachkräftemangel, dass man versucht, jedenfalls Teile der gestiegenen Inflation auszugleichen über leicht höhere Löhne.
So Carsten Jeski. Bei einer Lohnpreisspirale schaukeln sich höhere Löhne und steigende Preise gegenseitig in die Höhe. In der Tat aber liegen die bisherigen Tarifabschlüsse in diesem Jahr in der Regel unterhalb der hohen Inflationsraten. Zwar steigen die Löhne damit nominal, in der Realität aber löscht die Inflation die Erhöhungen unter dem Strich aus. Real müssen Beschäftigte damit also Lohn- und Kaufkraftverluste hinnehmen.
Ja, die Energiepreise steigen immer mehr, vieles kostet mehr und jetzt sagen viele, ich würde ja gerne Energiekosten sparen, aber ich habe gerade weder das Geld noch kriege ich die Handwerker, um zum Beispiel komplett neu dämmen zu lassen oder eine andere Heizung einzubauen. Geht es denn eigentlich auch ohne, dass man da viel Geld reinstecken muss oder möglicherweise gar keins investieren muss? Ja, sagt Kai Rüßberg und er sagt auch, Kleinvieh macht auch Mist.
Wer effektiv Energie im Haushalt sparen will, sollte zunächst einmal die größten Energieverschwender ins Auge fassen. Und es lohnt sich, meint Tanja Leutz von der Initiative CO2 Online.
Ob ich Mieterin bin oder Hauseigentümer, ich habe große Potenziale, Energie zu sparen. Wir unterscheiden dort immer in die Bereiche Heizen, Strom und Warmwasser. Und die Potenziale sind da und es gibt Maßnahmen, wo ich gar nichts investieren muss, weil ich einfach mein Verhalten verändere. Und es gibt Maßnahmen, wo ich etwas investieren muss. Und es gibt natürlich auch Maßnahmen, wo ich auch recht viel investieren muss, aber dementsprechend große Effekte habe.
Gerhild Löhr, Beraterin der Verbraucherzentrale NRW, weiß aus ihrer Praxis, wo die größten Effekte zu erzielen sind.
Wenn man von einem erheblichen Kostenfaktor spricht, ist das immer das warme Wasser in einem Haushalt. Hat der Haushalt einen Durchlauferhitzer, also müssen Sie mit Strom Ihr warmes Wasser erwärmen, dann ist wirklich der Tipp, auch von unserer Bundesregierung, etwas kürzer zu duschen oder eben einen Sparduschkopf einzusetzen, wirklich sehr sinnvoll.
Schon das Wasser beim Einseifen abstellen bringt einen deutlichen Spareffekt. Die Reduzierung von 8 Minuten warm Wasser aus dem Duschkopf auf 5 Minuten kann ein Drittel der Energie einsparen. Noch günstiger wird es, wenn ein Reduzierstück oder ein Sparduschkopf für ca. 20 Euro aus dem Baumarkt eingebaut wird.
Wir reden von 4 Personen, die 5-mal die Woche duschen. Sie duschen 8 Minuten lang, haben noch keinen Sparduschkopf, also würden dann 11 Liter pro Minute durchrauschen lassen. Und dort haben wir dann einen Kostenfaktor von über 1000 Euro. Reduziere ich meine Duschzeit auf 5 Minuten, kaufe mir einen Sparduschkopf, der nur noch 6 Liter Durchlauf hat, dann kann ich 875 Euro sparen pro Jahr, nur allein, dass ich 3 Minuten kürzer dusche.
Ohne jede Investition gelingen Einsparungen bei allen Geräten, die warmes Wasser verbrauchen, wenn man konsequent die Energiespartaste nutzt, so Löhr.
wenn ich beim Waschen Strom sparen möchte, dann eine geringe Temperatur wählen. Also verzichten Sie ab und zu auf 60 Grad, waschen Sie dann 30 Grad oder auf jeden Fall immer das Eco-Programm nutzen. Das gleiche bei der Spülmaschine. Dann haben wir ausgerechnet, bei 4 Personen, wenn ich eben hier bewusster mit niedrigen Temperaturen wasche und spüle, kann ich über 30 Euro im Jahr einsparen.
Wer zumindest ein halbes Jahr auf den elektrischen Wäschetrockner verzichtet und die Wäsche überwiegend im Garten oder auf dem Flügeltrockner aufhängt, spart weitere 30 Euro. Die gleiche Summe spart, wer auf Standby-Funktionen verzichtet und öfter den Stecker zieht. Jeweils gerechnet nach aktuellen Stromkosten, auch am Herd.
Wenn man beim Kochen und Backen ein bisschen energiebewusster sich verhält, kann man im Jahr 20 Euro einsparen. Das tue ich, indem ich den Deckel auf dem Topf auf jeden Fall beim Kochen nutze, Wasser immer nur im Wasserkocher heiß mache und eben nicht auf der Platte, den Backofen nicht vorheizen, die Umluftfunktion nutzen.
In der kalten Jahreszeit kommen noch größere Sparmöglichkeiten hinzu. Wer stoßlüftet und nicht die Fenster auf Kipp stellt, spart viel Geld, betont Tanja Leutz von CO2 Online.
Mietsituation sind die Big Points, vor allen Dingen natürlich im Heizen auch zu holen. Dort habe ich die Möglichkeit, ohne dass ich etwas investieren muss, mal mein Lüftverhalten zu kontrollieren. Im Schnitt kann das 80 Euro im Jahr ausmachen. Jetzt mit den steigenden Energiekosten bin ich da sogar bei 160 Euro.
Hauseigentümer sollten die Verteilung des Heizwassers mit einem hydraulischen Abgleich justieren, die Pumpe austauschen und neue Ventile montieren. Maßnahmen, die nur wenig kosten, aber eine Menge Energie sparen.
Da sprechen wir schon über Summen, wo man auch sagen kann, da könnte ein Atomkraftwerk mit ersetzt werden. Das ist nicht so ein bisschen, sondern da ist richtig viel Potenzial.
Als positiver Nebeneffekt, weniger Energie verbrauchen heißt nicht nur Geld einsparen, sondern auch CO2. Wichtig auch für den Klimaschutz.
So, und kurz vor Schluss der Sendung interessiert uns noch, was eigentlich die Kolleginnen und Kollegen bei den Zeitungen schreiben. Darüber, wie wir wegen der hohen Energiekosten entlastet werden sollten. Zuerst die Rheinische Post aus Düsseldorf.
Das nächste Entlastungspaket muss finanzierbar sein. Es darf nicht dazu führen, dass der Bund sein Ziel aufgibt, die Schuldenbremse 2023 wieder einzuhalten. Noch steht der Kanzler in dieser Frage an der Seite des FDP-Vorsitzenden. Wenn es angesichts einer schlechten Steuerschätzung im Oktober allerdings zu einer politischen Kehrtwende kommen sollte, müssten Olaf Scholz und Christian Lindner den Bruch der Schuldenbremse sehr gut begründen. Verfassungsklagen der Opposition stünden fest. Auch die Rheinzeitung aus Koblenz betont, die Mittel seien begrenzt. Die Summe würde indes größer, hätte die Ampel den Mut, auch mal zu sparen und unökologische Subventionen zu streichen. Im Rahmen des engen Finanzierungskorsetts gilt es zu priorisieren. Die erneute Anhebung des Wohngelds haben alle Ampelparteien bereits zugesagt. Gut so. Statt Hartz IV kommt das Bürgergeld. Betroffene erhalten mindestens einen Inflationsausgleich. Ihre gestiegenen Heizkosten übernimmt der Staat sowieso. Für untere und mittlere Einkommen wird es hoffentlich Lindners Steuerentlastungen geben. Und arme Rentner und BAföG-Bezieher erhalten direkte Zuschüsse. Das wäre es dann. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt zu der erneuten Unterbrechung der Gaslieferungen über die russische Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Wenn nächste Woche auch die letzte verbliebene Turbine für ein paar Tage überprüft wird, dann liefert das den perfekten Vorwand, den Gasfluss komplett zu stoppen. Der Kreml wird auf Probleme hinweisen, auf überschrittene Wartungsintervalle. Nachprüfen lässt sich das alles kaum mehr. Sollte das russische Gas danach ausbleiben, dann werden sich die Speicher kaum noch komplett auffüllen lassen. Dann ist es nicht weit zum Gasnotfall. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht ein auf den Vorschlag des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Kubicki, die Gasleitung Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Das Beispiel Kubicki hat gerade erst wieder gezeigt, dass sich der Kreml bis heute darauf verlassen kann, dass sich immer ein deutscher Spitzenpolitiker findet, der das russische Geschäft erledigt. Putin sollte trotzdem nicht darauf hoffen, dass seine Rechnung aufgeht. Deutschland neigt zu alarmistischen Debatten. Aber das Land ist finanziell stark genug, um die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg abzufedern. Das russische Gas lässt sich ersetzen. Es geht hier um einen, vielleicht zwei schwierige Winter. Für Russland dagegen sieht es mittelfristig nicht gut aus. Nach dem Verlust der westlichen Kunden hat Putin nun auch endgültig den Ruf des Landes als verlässlicher Energielieferant ruiniert.
Das war's von uns von der Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute nahelegen, gleich mit meiner Kollegin Claudia Hennen. Ein Thema dort, Proteste gegen teure Energie und dass wir sie nicht den Rechten überlassen sollten. Ein Beispiel aus Bremen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams einen schönen Nachmittag. Tschüss.